Ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir in Gottes Wort schauen dürfen und in die Apostelgeschichte gehen. In der Apostelgeschichte sind wir im Kapitel 13. Ein ganz wichtiges Kapitel in der Apostelgeschichte, weil bis zum Kapitel 13 viele Dinge geklärt wurden, geordnet wurden und mit dem Kapitel 13 jetzt etwas ganz, ganz Neues anfängt. Aber ganz so als Einstieg wollte ich euch was erzählen und das ist jetzt keine ausgedachte Geschichte, und zwar von einem kleinen Jungen. Warum auch immer, lieben seine Eltern ihn nicht. Sie begegnen ihm nur mit Ablehnung und mit Unfreundlichkeit. Und er erlebt schlimme Zeiten, also ganz, ganz schlimme Zeiten. Er hat ein schreckliches Leben. Und das Leben ist so schlimm, dass das Jugendamt das irgendwann mitbekommt. Und die holen ihn dann aus der Familie heraus und bringen ihn dann in eine Übergangsfamilie. Also er muss sofort aus der Familie raus. Und das Jugendamt packt ihn einfach mit seinen Habseligkeiten und bringt ihn in eine Übergangsfamilie. Und dort kommt er an mit so einer kleinen Tasche, wo alles drin ist, was ihm gehört. Nur eine Handvoll heruntergekommener Kleidungsstücke, die zu schade sind eigentlich sogar für den Kleidercontainer. Und dann sagt die Übergangsfamilie, nicht zwei Schuhe, die wirklich zueinander passen. Die Übergangsfamilie, die kann es gar nicht fassen, dass der so gelebt hat, in einer Familie, das sollen seine Sachen sein. Die haben gedacht, der hat was vergessen oder hat vielleicht noch einen Koffer oder irgendwas dabei, aber der hat tatsächlich nichts dabei. So steht er da und dann nach ein paar Tagen muss er weiter ins Kinderheim und der ist ein kleiner Junge, der schaut die Gastmutter an und fragt, kann ich nicht bei euch bleiben? Also ich will nicht ins Heim, bitte darf ich hier bleiben? Aber das geht nicht. Die Übergangsfamilie kann ihn nicht aufnehmen. Die haben nicht genug Platz für ihn. Und das bricht ihnen das Herz, aber die müssen ihn dann gehen lassen. Dann kommt das Auto, er muss ins Heim, der packt seine Tasche, hat neue Sachen bekommen, aber es ist immer noch nur eine Tasche. Die nimmt er dann, steigt in das Auto und fährt ins Heim. Ein Ort, vor dem er sich fürchtet, wo er nicht gerne hin will. Meine Lieben, das ist keine ausgedachte Geschichte. Solche Menschen leben um uns herum. Die begegnen uns auf der Straße, wir stehen an der Ampel und die warten mit uns an der Ampel. Wir gehen dann rüber. Solche Jungs sehen wir, wenn wir durch die Stadt fahren. Und die Frage ist, oder wenn man das so sich mal vor Augen malt, was mit einem Menschen passiert sein muss, der nach ein paar Tagen schon sagt, ich will unbedingt bei euch bleiben, kann ich bei euch bleiben, ich will unbedingt nicht dort weg. Was für ein Jammer. Was brauchen solche Menschen? Was ist die Lösung? Was bieten wir diesen Menschen an? Wie können die gerettet werden? Mehr Geld für Sozialarbeiter vielleicht. Bessere Bildung für die Eltern und für die Kinder. Oder wie kann man solche Menschen retten? Oder ein anderes Beispiel, ein Mann, der ist spielsüchtig. Spielsüchtig heißt, er spielt an Automaten oder in irgendwelchen Glücksspielen mit und jeden Cent, den er finden kann, den wirft er da rein. Alles, was er irgendwie bekommt und der ist völlig verzweifelt, der ist komplett am Ende, sein Leben ist völlig zerstört. Der hat sein ganzes Geld, was er hat, alles schon verspielt. Er hat seine Familie betrogen und belogen und am Ende hat er seine Familie zerstört und jetzt klammert er sich an eine Hoffnung. Der sitzt an diesem Spielautomaten und der hat eine Hoffnung, er wünscht sich, dass er das nächste Mal gewinnt. Und der stellt sich vor, wie er alles wieder gut machen kann, wenn er jetzt gewinnt, stellt sich vor, wie er seiner Tochter das Geld wiedergibt, was er ihr geklaut hat. Wie er seinem Sohn neue Schuhe, Fußballschuhe kauft und der Sohn hat ihn dann lieb und er träumt sich davon, dass er ein Haus kaufen kann und die Liebe seiner Frau wieder gewinnen kann. Und mit all dieser Sehnsucht sitzt er da vor diesem Automaten und schmeißt da seinen letzten Euro rein und schiebt dann hier, dreht dann an diesem Hebel da. Und wir wissen alle, wie das ausgeht. Das geht genauso aus, wie es die tausende Millionen Male davor ausgegangen ist. Das Geld ist dann weg und der bleibt immer alleine. Meine Lieben, solche Menschen leben um uns herum. Und das waren jetzt zwei Extrembeispiele. Nicht alle haben so heftige Probleme wie diese beiden. Aber es gibt genug von Menschen, die genau solche heftigen Probleme haben. Und man sieht es denen nicht an. Wir gehen an denen vorbei und die lächeln uns an und sagen guten Tag und wir auch. Und dann gehen wir weiter und wir wissen das gar nicht, wie das denen geht. Und wir wissen gar nicht, dass sie Hilfe brauchen, dass sie Rettung brauchen. Und die Frage ist,
Wir arbeiten mit diesen Menschen, wir wohnen neben diesen Menschen und sie suchen nach Antworten auf ihre Fragen. Sie haben Fragen für ihr Leben und die wollen irgendwas haben, aber die finden keine Antwort. Sie dürsten nach Leben und sie suchen das. Die versuchen das in ihrer Familie, mit ihren Freundschaften. Sie suchen Erfüllung in Hobbys, in Sport, in Geld, in Erfolg. Und die Frage ist, sehen wir diese Menschen? Sehen wir diese Menschen und sehen wir hinter das alles? Also gehen wir einfach so vorbei und das sind einfach nur Leute, die auch zwei Beine haben und halt an uns vorbeilaufen? Oder sehen wir Menschen? Jesus sieht diese Menschen. Ich liebe das so sehr, über Jesus zu lesen und wie er auf Menschen zugeht und wie er auf Menschen reagiert, wenn er Menschen sieht. Und hier im Matthäus-Evangelium gibt es eine Stelle und ich finde sie so schön, weil sie uns so schön zeigt, wie Jesus ist, wie Jesus auf uns Menschen reagiert. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren hilflos. Sie waren erschöpft, wie Schafe ohne Hirten. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Jesus steht dort zwischen den Menschen und er sieht die Menschen. Er sieht jeden einzelnen von diesen Menschen. Der sieht den Mann, der sich Sorgen macht, wie er seine Familie ernähren soll. Der sieht den Jungen, der nur Leid und Schmerz kennt, der nie ein liebes Wort gehört hat. Der sieht die Frau, die sich nach Liebe sehnt, in einer Welt damals, wo die Ehemänner hart und herzlos herrschen. Der sieht den Mann, von dem ich erzählt habe, der sich verrannt hat in seinen Süchten. Jesus sieht die alle, jeden Einzelnen. Es muss unvorstellbar schwer gewesen sein, für Jesus über diese Erde zu laufen. All die Menschen, denen er begegnet, und er war nicht achtlos. Er hat sich die Menschen genau angeschaut. Er hat jeden Einzelnen gesehen. Und tiefes Mitgefühl hat ihn ergriffen. Der ganze Jammer des Lebens, Jesus sieht den noch viel deutlicher als wir. Jesus sieht den Menschen in ihr verzagtes Herz. Und genau deswegen ist Jesus gekommen. Jesus ist die Antwort auf alle unsere Fragen. Er wird eine Lösung schaffen. Sein Leben und sein Sterben und seine Auferstehung ist die Antwort, die wir brauchen für unser Leben. Die Lösung für unsere Sorgen. Sein Leben, sein Tod und sein Auferstehen ist die Grundlage, auf der wir leben können, an der wir uns festhalten können, wir Menschen. An der wir sicher stehen können. Alle Menschen brauchen diese Rettung und Hilfe. Und Jesus vergleicht es mit einem riesigen Erntefeld. Er sagt, all diese Menschen, die ihr seht, die sind ein riesiges Erntefeld. Da ist so viel zu tun. Das, was ich gemacht habe, muss für all diese Menschen verfügbar gemacht werden. Ihr müsst zu denen gehen. Es müssen Arbeiter kommen. Was brauchen all diese Menschen? Ich habe vorhin gefragt, was brauchen diese Menschen? Brauchen wir mehr Geld für Sozialarbeiter? Was brauchen wir? Jesus sagt, wir müssen den Herrn der Ernte bitten, dass er Arbeiter schickt in seine Ernte. Wenn wir die Menschen um uns herum sehen, dann brauchen wir Menschen, dann brauchen wir Arbeiter. Wir brauchen Christen, die sich senden lassen. Und in Apostelgeschichte 13, wenn wir jetzt zum Kapitel 13 kommen, da wird uns der große Anfang dieser Erntebewegung beschrieben. Ich habe das als Überschrift hier gemacht, die erste große Ernte. Das sind die Kapitel 13 und 14. Eigentlich ist es die erste Missionsreise, aber das habe ich gedacht, das ist ein bisschen langweilig, dann hört ihr mir nicht mehr zu, wenn ich das so sage. Aber wir können das so sagen, das war die erste große Ernte, wo wirklich gesagt wurde, jetzt müssen wir eine Ernte einfahren. Diese Erntebewegung, natürlich gab es auch schon vorher eine Erntebewegung. Diese Erntearbeit hat gestartet in Jerusalem, auf der Karte sieht man es ganz klein, gell? Jerusalem, dort rechts unten, da hat es gestartet. Da hat Jesus gestorben und auferstanden und da ging es los. Und dann ging es im Umkreis, in Judäa. Und dann ist es weitergegangen in den Norden zu den Samaritern. Die haben auch Anteil bekommen. Und dann kommen die Kapitel 9 bis 11, da kommt es zu den Heiden, was niemand erwartet hätte. Und dann, jetzt steht in Antiochia die erste moderne Gemeinde. Und mit moderne Gemeinde meine ich, das ist die erste Gemeinde, die so ist, wie Jesus sich seine Braut vorgestellt hat. Das gab es vorher so noch nicht. Vorher war es das Volk Israel und in den Kapiteln vorher in der Apostelgeschichte, da war es eine Judengemeinde. aus Judenchristen. Das war noch nicht die Gemeinde, die Jesus sich vorgestellt hatte. Das musste er erst einführen. Das hat er erst mit Mühe eingeführt und versucht, in die Köpfe der Leute hineinzulegen, dass alle jetzt Zugang haben zu der Gemeinde. Und jetzt gibt es in Antiochia genau so eine Gemeinde. Jetzt ist die Gemeinde so, wie der Vater im Himmel sie geplant hat. Eine Gemeinde aus allen Völkern und für alle Menschen. Und jetzt beginnt die große Ernte. Bis an die Enden der Erde. Und es beginnt mit dieser Missionsreise. Das ist die erste, das ist sozusagen das erste, von dem wir wissen, wo die Christen ganz bewusst losgezogen sind und gesagt haben, es gibt so viele Menschen und die müssen das erfahren. Vorher gab es natürlich auch schon Bewegungen, habe ich vorhin schon gesagt, von Jerusalem erstmal in den Norden, aber das war eher so ein bisschen so eine Fluchtbewegung. Also die Verfolgung wurde groß, die Leute sind abgehauen und überall, wo sie hingekommen sind, haben sie Jesus mitgebracht. Das Licht von Jesus. Aber hier, das war erstmal ganz, ganz bewusst. Und heute werden wir die Erntearbeiter kennenlernen. Also die Arbeiter für diese Ernte. Die erste Missionsreise, es war noch die kleine Runde sozusagen. Man sieht es vielleicht ganz bisschen auf der Karte. Das ist, glaube ich, das sind die roten Pfeile dort, die erst nach Zypern gehen und dann dort oben im Norden in der heutigen Türkei nochmal anlegen und dann so einen kleinen Schlenker machen und wieder zurückgehen. Das ist die erste Missionsreise. Und warum ist es so wichtig, das zu wissen? Warum ist es so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen? Wisst ihr, das ist unsere Geschichte. Das ist die Geschichte von unserer Gemeinde. Es gibt keine Gemeinde in Böbingen, wenn es diese Missionsbewegung am Anfang nicht gegeben hätte. Damit hat das alles angefangen. So ist das Evangelium zu uns gekommen. Zu uns, den Heiden, die ganz, ganz weit weg waren. Und heute lernen wir die Arbeiter für diese Ernte kennen. Gott schickt nämlich genau Arbeiter in seine Ernte. Und er bereitet sie vor, er wählt sie aus und dann werden sie ausgesandt von der Gemeinde. Lesen wir Apostelgeschichte 13, Verse 1 bis 3. In der Gemeinde von Antiochia gab es damals folgende Propheten und Lehrer. Barnabas und Simeon, genannt Niger, Lucius von Cyrene, Manaen, der zusammen mit dem Vierfürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. Als sie einmal dem Herrn dienten und dabei fasteten, sprach der Heilige Geist, stellt mir doch Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Und nach weiterem Fasten und Beten legten sie ihnen schließlich die Hände auf und ließen sie ziehen. Als erstes einmal die Vorbereitung. Die Vorbereitung von so einem Arbeiter. Es gibt so viele Menschen und jemand muss diesen Menschen was sagen. Jemand muss diesen Menschen weitersagen. Und wie wird das Ganze vorbereitet? Und für mich ist es wichtig, dass wir das sehen. Oder ja, das ist jetzt hier, wird es nicht so wirklich gelehrt. Also es ist nicht so, dass hier steht, so und so muss das laufen. Wir sehen nur, wie es gelaufen ist. Es ist ein erzählerischer, ein Bericht. Und wir sehen, dass es so gelaufen ist. Als erstes braucht es für die Vorbereitung von Arbeitern eine gesunde, starke Gemeinde. Eine gesunde, starke Gemeinde, die eine gute, eine starke Leitung hat. Diese erste vollständige Christengemeinde hatte wirklich eine bunte Truppe als Leiterschaft. Offenbar, also so wie wir das hier lesen, war das so ein Team aus 5 Leitern. Vielleicht würden wir sie heute Pastoren nennen oder Älteste oder sowas. Hier nennt man sie Propheten und Lehrer. Vielleicht auch wegen dem, was sie in der Gemeinde, die Aufgabe, die sie in der Gemeinde übernommen haben. Das waren die Propheten und Lehrer in der Gemeinde. Und als erstes haben wir Barnabas. Barnabas, und wenn wir das uns so anschauen, dann ist die Reihenfolge, Lukas hat es uns nicht nach dem Alphabet geordnet, sondern Lukas hat es uns hier nach der Wichtigkeit geordnet. Die haben sich damals nicht geschämt, dass sie sowas gemacht haben. Das war damals nicht so schlimm. Heute schämen wir uns immer dann. Nicht, dass einer denkt, einer wäre besser oder würde mehr leisten oder sowas. Damals war das für Lukas nicht schlimm. Er nennt hier Barnabas bewusst als Ersten, weil Barnabas einer der exzellentesten Leiter war, sage ich mal so, in der Gemeinde. Wir sehen das auch später, dass es wirklich so ist. Auf der Missionsreise ist es so, es wird zuerst Barnabas genannt und dann Saulus. Und Lukas macht das bewusst so, weil Barnabas der Anführer dieses Teams dann ist und Saulus mit ihm mitläuft. Und wir werden dann merken, wie in der Apostelgeschichte, das sich irgendwann auf einmal ändert. Und auf einmal übernimmt Saulus das Wort und er wird Paulus genannt und auf einmal wird Paulus als Erster genannt und Barnabas ist sein Mitarbeiter. Also wie die Rolle sich vertauscht. Und hier, deswegen glaube ich auch, dass wir davon ausgehen können, dass Barnabas hier der war, der vielleicht am längsten schon im Glauben war, der von der Gemeinde in Jerusalem wurde er ja geschickt nach Antiochia, um dort für Ordnung zu sorgen und er sozusagen innerhalb der Gruppe so ein bisschen die Leitungsposition übernommen hat, die Führung, den ersten Posten unter den allen. So ein bisschen wie das, was wir von Daniel gehört haben über Petrus, der dann der Sprecher der Gruppe war, der dann immer vorgegangen ist. Barnabas war eigentlich, sein Name war eigentlich Josef, aber man hat ihm dann diesen Spitznamen Barnabas gegeben, den Sohn des Trostes, wahrscheinlich weil er so ein Mensch war, der sich besonders gut um andere kümmern konnte, andere gut trösten konnte oder anderen gut helfen konnte. Er war ein Jude vom Stamm Levi und er stammte aus Zypern. Zypern ist die Insel dort rechts im Mittelmeer. Er stammte von Zypern, dann kam Simeon, genannt Niger. Und man kann da so schnell rüberlesen, Niger bedeutet schwarz auf Lateinisch, also die Sprache der Römer. Und er wurde wahrscheinlich so genannt, weil seine Hautfarbe schwarz war. Damals wussten sie noch nicht, dass man sowas nicht darf, also dass man jemanden Aber er war, normalerweise war er schwarz. Das bedeutet, er kam wahrscheinlich auch aus Afrika oder mindestens seine Eltern oder sowas kamen irgendwo aus Afrika. Und dann kommt Lucius von Cyrene und der kommt jetzt ganz sicher aus Afrika, der kommt aus Nordafrika, nämlich da, wo heute Libyen ist. Also so ein bisschen, so in der Mitte vom Mittelmeer, so am Mittelmeer ist die Stadt Cyrene oder war die Stadt Cyrene. Der ist auch aus Nordafrika. Und der nächste ist Manaen. Von ihm wissen wir nur, dass er mit dem Vierfürsten Herodes aufgewachsen ist. Das kann vieles bedeuten. Er kann aus einer edlen Familie sein, aber dann würde er normalerweise in seinem eigenen Haus aufgewachsen sein. Vielleicht war er ein Sklave, der Sohn von einem Sklaven im Haus von Herodes und ist dann zusammen mit Herodes aufgewachsen und erzogen worden. Das war damals gang und gäbe. Und deswegen hier Manaen, der zusammen mit dem Vierfürsten Herodes aufgewachsen ist, also der dann aus der Gegend kam. Und dann kommt als letztes Saulus, ein Jude aus dem Stamm Benjamin. Warum ist das so interessant? Weil das eine völlig gemischte Truppe ist, die man niemals so erwarten würde, die man niemals so zusammenmischen würde, vor allem nicht als Jude. Das war für die Juden unvorstellbar, mit solchen Menschen zusammen zu sein. Aber hier in der Gemeinde, da gehören diese Leute zusammen. Und da dienen diese Leute zusammen. Das, was Jesus als Gemeinde geplant hat, nämlich dass alle Völker und für alle Menschen die Gemeinde offen ist, das ist nicht nur Theorie gewesen, sondern das hat man in der Gemeinde ganz deutlich gesehen. Die Heiden und die Juden und aus Afrika und aus allen Gebieten, die Leute kamen zusammen und der eine, der irgendwo in der Stadt ein Sklave war, der konnte Leiter in der Gemeinde sein. Der konnte einer der Propheten und Lehrer in der Gemeinde sein. Und die Edlen aus der Stadt, die viel Geld hatten, die waren Mitglieder in dieser Gemeinde. Und sie fragten diesen Sklaven um Rat, weil er ihr Leiter war, weil er der war, der in der Gemeinde prophetisch redete oder weil er der Lehrer in der Gemeinde war. Diese fünf Männer nun, die leiteten die Gemeinde durch Prophetie und Lehre. Sie waren Propheten und Lehrer. Es ist ein bisschen schwer, so genau zu definieren, was das im Einzelnen bedeutet. Was bedeutet es, dass sie Propheten und Lehrer waren? Ich habe mir einfach mal dann gedacht, komm, wir schauen einfach in der Bibel, was das so bedeutet. Was bedeutet das, wenn die Bibel von einem Propheten spricht? Und gerade im Alten Testament haben wir sehr viele Propheten. Und wenn wir im Alten Testament und dann auch im Neuen Testament schauen, dann sehen wir, dass ein Prophet einer ist, der ein Wort Gottes für die Menschen hat. Das bedeutet nicht immer automatisch, dass ein Prophet immer die Zukunft voraussagt. Also wir, wenn wir Prophet hören, dann denken wir immer sofort an jemanden, der die Zukunft voraussagt. Und wenn wir das Alte Testament lesen, dann ist das eigentlich gar nicht immer der Fall. Lest mal die kleinen Propheten. Das meiste, was sie sagen, ist gar nicht so sehr auf die Zukunft bezogen, sondern auf die Vergangenheit. Die reden über das, was das Volk getan hat und was das Volk gerade tut. Und sie warnen das Volk. Und das, was sie dann sagen, was über das Volk kommt, das ist auch gar nicht so besonders. Du musst nur die fünf Bücher Mose kennen, da steht ganz genau, wenn ihr sündigt und wenn ihr das tut, dann wird Gott euch das tun. Und die Propheten haben eigentlich nichts anderes getan, als dass sie dem Volk gesagt haben, das, was ihr tut, das sehen wir. Schaut mal, was ihr tut. Und die Folge davon, die wird kommen. So lesen wir die Propheten. Aber es war nicht nur so, dass die Propheten eine Botschaft ans Volk hatten, manchmal auch an einzelne Leute, zum Beispiel der Prophet Nathan. Er war ein Prophet. Und was war seine Aufgabe? Er musste zu David gehen. David hat gesündigt. David hat Ehebruch begangen. Dann hat er Mord begangen und hat gedacht, der hat das alles gut verheimlicht und das ist jetzt alles gut versteckt. Und Nathan hat die undankbare Aufgabe, dass er zum König gehen muss und dass er ihm sagen muss, was du getan hast, ist wirklich, wirklich schlimm. Und Gott wird dich dafür richten. Er durfte ihm auch die Vergebung Gottes zusprechen, aber er musste ihm auch das Strafgericht verkündigen. Das bedeutete es, ein Prophet zu sein. Also, wenn wir das so zusammenfassen, ein Prophet war jemand, der eine Botschaft hatte von Gott, der ganz konkret in das Leben der Leute sprechen musste. Wenn man so will, kann man auch sagen, ein Prophet, seine Botschaft ist der Situation geschuldet. Also aus der Situation heraus kommt eine Botschaft. Die Menschen tun etwas. Und jetzt muss man ihnen sagen, was sagt Gottes Wort dazu? Die Menschen fragen etwas. Und jetzt muss man ihnen sagen, was sagt Gott dazu? Das ist so etwas ganz Konkretes. Aber wichtig ist, dass das, was der Prophet sagt, dass man das überprüfen musste. Das steht in 5. Mose, Kapitel 13, da erklärt Gott es. Der sagt, da kann ja jeder kommen und sagen, ich bin ein Prophet und euch irgendwas erzählen, was ihr tun müsst. Sagt, überprüft es. Und wenn es mit dem übereinstimmt, was ich euch gesagt habe, in den 5 Büchern Mose, im Gesetz und so, wenn das übereinstimmt, dann sollt ihr ihm glauben. Wenn er irgendwas sagt, was ihr hiermit nicht überprüfen könnt oder so, wenn das nicht damit übereinstimmt, dann sollt ihr nicht auf ihn hören. Also das ist so ein bisschen der Prophet. Lehrer finden wir auch im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, zum Beispiel Esra. Esra war ein Levit, also aus dem Stamm Levi, und er war ein Schriftgelehrter. Sein Wunsch war, so steht es da, er wollte Gottes Wort erforschen, also der hat gelesen und gesucht und versucht zu verstehen und der wollte es selber tun, also er wollte selber danach leben und er wollte das Volk lehren, das zu machen. Und wie hat er das gemacht? Er hat es organisiert, dass die Leute zusammengekommen sind. Der hat große, wie so Kanzeln gebaut aus Holz und da haben sich dann die Leviten oben drauf gestellt und die Leute sind gekommen und haben sich vorne hingestellt und die haben dort gestanden und dann wurde vorgelesen. Dann wurde was vorgelesen und dann wurde es erklärt. Das war das, wie er das gelebt hat. Esra wird nicht Prophet genannt. Vielleicht könnten wir ihn sagen, er ist ein Lehrer. Im Neuen Testament, wenn wir gehen, da sehen wir, dass Jesus lehrt. Jesus lehrt die Menschen. Da steht, die Menschen wundern sich und sagen, der lehrt ganz anders. Er lehrt uns, wie jemand, der Vollmacht hat. Also Jesus war einer, der lehrt. Er hat den Menschen sein Reich erklärt. Er hat den Menschen in der Bergpredigt erklärt, was es bedeutet, zu Jesus zu gehören, wie Jesus sich das vorstellt. Für mich ist es so, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da mehr Erkenntnis, aber für mich ist es so, der Unterschied zwischen Prophetie, prophetischem Reden und zwischen Lehren, wenn ich nur das nehme, was so die Bibel sagt, ist für mich nicht so deutlich festzumachen. Also auch in dieser Stelle wird es nicht wirklich deutlich festgemacht, was das jetzt bedeutet, dass die einen Propheten sind und die anderen Lehrer oder sind die alle jetzt Propheten und Lehrer oder sind manche nur Propheten, manche nur Lehrer von diesen 5? Das steht dort nicht und ich glaube deswegen, weil es dort nicht steht, dass es für uns nicht wichtig ist. Also sonst würde es ja da stehen, wenn Gott glauben würde, dass wir es brauchen. Ich würde einfach so sagen, vielleicht kann man es so sagen, ein Prophet spricht Gottes Wort ganz direkt und konkret, viel konkreter ins Leben eines Menschen, aus einem konkreten Anlass vielleicht. Vielleicht wegen einer konkreten Sünde. Und ein Lehrer kommt vom Wort Gottes daher und erklärt das Wort Gottes und versucht es dann zu seinen Zuhörern zu bringen. Wie auch immer wir das jetzt definieren, also ihr könnt euch gerne auch weiter noch darüber Gedanken machen oder wenn ihr was wisst oder eine Stelle kennt, könnt ihr mir die sagen, damit ich auch klüger werde. Aber was ich, glaube ich, so als Fazit sagen würde, ist, dass das macht eine gesunde Gemeinde aus. Das ist die Gemeinde, in der Gott sozusagen seine Weltmission starten ließ. Das war die Gemeinde, in der die Arbeiter die Gott benutzen wollte für dieses große Werk, in dieser Gemeinde sind sie aufgewachsen. Ihr Gewächshaus war das. Gottes Wort muss von der Kanzel gepredigt werden, das muss gelehrt werden und es muss ganz persönlich ins Leben der Menschen gesprochen werden. Und wenn ein Mensch sündigt, dann muss man ihn ansprechen wie ein Prophet. Da muss man zu ihm gehen und ihm das sagen und ihm versuchen, zurechtzuhelfen, so wie Nathan das mit David gemacht hat, damit David umkehren kann. Gottes Wort muss den Menschen geredet werden, ob 200 Leute da sind und zuhören oder ob man sich nur zu zweit trifft. So werden gesunde Mitarbeiter für den Dienst auf den Feldern des Evangeliums vorbereitet. Gottes Wort ist lebendig und stark. Gottes Wort macht uns nützlich. Also du, wenn du dich unter Gottes Wort stellst, unter die Lehre, unter das prophetische Reden, dann macht es dich nützlich für den Dienst. Die Schrift, die belehrt dich, die überführt dich, die weist dich zurecht und sie erzieht dich. Und wenn du unter der Schrift bleibst, dann wirst du ein Mitarbeiter, genauso ein Arbeiter für die Ernte, der für jedes gute Werk völlig ausgerüstet ist. Das ist es, was wir wissen dürfen. Das geschah dort in der Gemeinde. Was ich auch besonders schön finde, ist die Beziehung zwischen Barnabas und Saulus. Also wir sehen hier, Barnabas wird als erstes genannt und Saulus wird als letztes genannt unter all diesen. Saulus war so ein bisschen, er nennt sich ja selber, ich bin eine unzeitige Geburt, ich bin es nicht wert, ein Apostel zu heißen. Wie das Ganze funktioniert hat, Saulus hat sich ja bekehrt. Und als er zurückkam, als er kam in die Gemeinde in Jerusalem, da haben ihn die Leute nicht angenommen. Also die haben Angst vor ihm gehabt, verständlicherweise. Der hat ja viele ins Gefängnis gesteckt, manche hat er umbringen lassen. Hätte ich jetzt auch eher Probleme damit, den direkt aufzunehmen und dem zu vertrauen. Aber Barnabas war so ein Mensch, der genau auf solche Leute zugegangen ist. Barnabas hatte vor dem keine Angst. Barnabas hat ihn aufgenommen, hat mit ihm geredet, hat sich alles erklären lassen, hat ihm zugehört und dann hat Barnabas ihn in die Gemeinde geschleppt. Barnabas hat ihn zu den Aposteln gebracht. Barnabas hat Saulus damals noch mit allen verbunden. Barnabas hat sich um Saulus bemüht und geschaut, dass Saulus einen Platz hat in der Gemeinde Jesu Christi. Er nimmt Saulus mit ins Leben mit Jesus hinein. Er war sowas wie ein Mentor und ein Begleiter für Saulus. Und dann, als Barnabas hier nach Antiochia geschickt wurde, um dort in dieser Gemeinde für Ordnung zu sorgen, da kommt er dorthin und fängt die Gemeindearbeit an und dann erinnert er sich an Saulus, der jetzt dort in der Nähe wohnt, also nicht ganz in der Nähe. Und er geht in die Heimatstadt von Saulus und sucht sich diesen Saulus und holt ihn hierher und sagt, Saulus, komm her nach Antiochia, ich möchte, dass du mit mir in der Gemeinde dienst. Und Saulus bemüht sich darum, Barnabas bemüht sich darum, dass Saulus das lernt. Und ich weiß nicht, wie das lief, aber Saulus wurde der Mensch, der er war, auch durch das, was Barnabas ihm beigebracht hat. Barnabas lehrt nicht nur, der lebt es von ganzem Herzen und er nimmt Saulus mit hinein. In so einer Atmosphäre, das ist das Gewächshaus, in dem Arbeiter für die Ernte großgezogen werden. Schaut mal, wir haben die gleiche Mission. Wir sind in dieser Mission entstanden und wir haben die gleiche Mission. Wir wollen genauso, wir sehen das große Erntefeld, wir wollen teilhaben an dieser Mission. Und wir wollen nachahmen, wie das damals in der Apostelgeschichte war. Das ist, was wir tun. Unser größtes Werk, was wir tun, ist nicht, dass wir Geld irgendwo hingeben. Wir könnten Zehntausende, wir könnten Millionen von Euro an irgendwelche Missionswerke spenden. Aber das ist nicht, was es bedeutet, ein Christ zu sein, eine christliche Gemeinde zu sein. Das ist natürlich etwas, eine leichte Sache, die wir tun können, dass wir Geld geben. Aber das Größte, was wir tun können, ist, dass wir Mitarbeiter haben für die Ernte. Die Ernte ist groß. Aber Jesus sagt nicht, die Ernte ist groß, aber das Geld ist wenig. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Geld schickt in seine Ernte. Das sagt Jesus nicht. Jesus sagt, wir brauchen Mitarbeiter. Wir brauchen Menschen, die arbeiten. Menschen, die Menschen sehen können. Und deswegen müssen wir als Gemeinde ein Ort sein, wo Menschen zu Mitarbeitern Jesu werden. Jesus hat gesagt, geht in alle Welt, verkündigt das Evangelium, tauft sie und lehrt sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Wir sollen die Menschen lehren und großziehen. die klein wir alle fangen klein an, aber wir sollen groß werden, wir sollen stark werden, wir sollen Arbeiter sein für die Ernte, weil die Ernte ist gigantisch. Und das ist der Grund, warum wir zum Beispiel das hier in der Gemeinde, warum Gottes Wort das Zentrum ist. Von der Kinderstunde bis zu den kranken Besuchen, von der Seelsorge mit einer Person bis zu dem großen Gottesdienst, wo vielleicht über 200 oder 300 Leute kommen. Wir wollen lernen, was Gott sagt. Wir wollen ins Leben sprechen, wie Propheten. Wir wollen ganz persönlich Gottes Botschaft ins Leben der Menschen sprechen, damit diese Menschen umgewandelt werden und gute Mitarbeiter werden. Wenn du ein guter Mitarbeiter sein willst, also du, dann bereite dich so vor. Sei ein Teil einer gesunden Gemeinde. Achte auf gesunde Lehre. Sei dort, wo gelehrt wird. Dort, wo die Lehrer sind und die Propheten. In diesem Sinne. Suche biblischen Rat für dein Leben. Was sagt Gott dir über dein Leben? Wie spricht Gott in dein Leben? Und so wachsen gute Mitarbeiter heran. Und jetzt sind diese guten Mitarbeiter herangewachsen und jetzt kommt die große Auswahl. Jetzt kommt dieses große Ereignis, wo der Heilige Geist sich welche aussucht. Und zwar, als sie einmal dem Herrn dienten und dabei fasteten, da sprach der Heilige Geist: Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Es ist nicht ganz klar, wer hier gemeint ist. Also als sie einmal dem Herrn dienten, man könnte jetzt auch sagen, das sind nur diese 5 Leiter der Gemeinde, ob sie es waren, die dem Herrn gedient haben und gefastet haben. Aber ich glaube eher, dass es besser passt, dass es die Gemeinde war. Also dass die ganze Gemeinde das war. Einfach, weil die Leitung steht nicht für sich alleine, sondern die steht immer für die Gemeinde. Die Leitung ist ja nicht irgendwas Besonderes extra, sondern die Gemeinde, die Leitung und die Gemeinde, das gehört zusammen. Die Gemeinde dient Gott. Wir alle zusammen dienen Gott mit unserem Leben. Und da, als einmal die Gemeinde Gott gedient hat, bei uns steht im Deutschen immer die Übersetzung, sie haben Gott gedient. Wissen wir nicht so genau, was das bedeutet, aber ich würde einfach sagen, das war ihr ganzes Leben. Sie haben mit ihrem Leben haben sich für Gott eingesetzt. Sie wollten wissen: Gott, was willst du von mir? Ich bin bereit, rede, dein Knecht hört. Wo willst du, dass ich hingehe? Was sollen wir tun? Was sollen wir als Gemeinde tun? Und sie wollten tun, sie wollten Gott dienen. Und sie haben Gott gedient, dort, wo sie waren. Und vielleicht war es ihnen so wichtig geworden, dass sie sogar gefastet haben und gesagt haben: Wir wollen gerne Gott dienen, wir wollen es besser machen und deswegen fasten wir. Wir wollen uns besser gebrauchen lassen von Gott. Und sie dienen Gott und sie fasten. Und in dieser Zeit des Fastens und Betens zeigt der Heilige Geist ihnen ein neues Feld. Er sagt: ihr seid hier auf diesem Feld, ihr dient mir hier, aber ich zeige euch ein neues Feld. Und der Heilige Geist bestimmt direkt 2 Leute, Barnabas und Saulus, für diese Aufgabe. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Für mich ist das immer was ganz Besonderes gewesen. Wenn ich das lese, dann ist das was ganz, ganz Besonderes, was der Heilige Geist hier tut. Aber wisst ihr, vielleicht wünschst du dir, du hättest auch sowas. Weil dann wäre es ja leichter. Dann würdest du ja wissen, was Gott von dir will. Dann müsstest du nicht so ziellos durchs Leben laufen. Aber wisst ihr, was wir hier lesen, ist gar nicht so besonders, wie wir denken. Eigentlich ist es was ganz, ganz Normales. Etwas, was immer und überall in jeder Gemeinde passiert. Immer dort, wo Menschen Gott dienen und wo Menschen bereit sind, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Da wird genau das passieren. Ich lese mal vor aus 1. Korintherbrief, in Kapitel 12. Ihr braucht mal nicht mitlesen, sondern hört einfach mal zu. Da schreibt Paulus, er sagt: Es gibt verschiedene Gaben in der Gemeinde, aber es ist derselbe Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber es ist derselbe Herr. Es gibt verschiedene Kräfte, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem von uns will der Geist sich zum Nutzen der Gemeinde offenbaren. Und dann später: Das alles wird von ein und demselben Geist bewirkt, der jedem Einzelnen eine ganz besondere Gabe zuteilt, wie er es beschlossen hat. Also Gottes Geist, der hat nicht nur für Barnabas und Saulus eine besondere Aufgabe gehabt, sondern wenn wir Paulus glauben dürfen, dann hat er für jeden Christen eine ganz besondere Aufgabe. Genau die gleiche besondere Aufgabe wie damals für Barnabas und Saulus. Die beiden sind nichts Besonderes in diesem Sinne. Wir haben genauso eine Aufgabe von Gott bekommen, vom Heiligen Geist sind wir dafür begabt worden. Oder eine andere Stelle, die ich sehr schön finde aus dem Epheserbrief, im 2. Kapitel, der 10. Vers. In Jesus Christus sind wir, und er redet hier über alle Christen, er sagt, sind wir Gottes Meisterstück. Er hat dich geschaffen, damit wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, damit sollen wir unser Leben gestalten. Wisst ihr, was das bedeutet? Das ist das Wort, das der Heilige Geist durch Paulus gesagt hat. Das ist das, was er zu dir redet heute. Er sagt zu dir genau gleich wie zu Barnabas und Saulus, sagt er, ich will dich aussondern für einen ganz besonderen Dienst. Ich habe Werke vorbereitet in Jesus Christus für dich, damit du darin wandeln sollst, damit du so dein Leben gestaltest. Ich habe was für dich. Bist du bereit? Wenn du morgen aufstehst, dann hat Jesus mit deinem Leben was vor. Dass du hier bist, ist schon mal gut. Du willst dich vorbereiten. Du willst gut vorbereiten, indem du in der Lehre stehst und in der Gemeinschaft mit den Heiligen stehst. Und jetzt, wenn du dich so vorbereitest, dann darfst du zuversichtlich sein. Dein Herr hat für dich Werke vorbereitet, in denen du wandeln sollst. Was würdet ihr Saulus und Barnabas sagen, wenn sie sagen, ja, wir fürchten uns aber, vielleicht klappt es nicht. Was würdest du denen sagen? Da würdest du denen doch nicht sagen, ja stimmt, ja ist schon schwer, bleib vielleicht zu Hause. Würdest du denen ja nicht sagen. Du kennst ja schon das Ende der Geschichte. Du würdest sagen, hey, hab keine Angst, das wird so besonders. Es wird so besonders, die Menschen werden in 2000 Jahren noch davon lesen. Aber genau das Gleiche gilt ja für dich und mich. Nur stehen wir halt nicht in der Bibel. Aber für uns wurde trotzdem etwas vorbereitet. Für dich wurde trotzdem was vorbereitet. Vielleicht fürchtest du dich, die haben sich bestimmt auch gefürchtet. Saulus hat gedacht, irgendwie bin ich unwürdig für sowas. Wieso sollte ich das machen? Kann nicht jemand anders das machen, der es besser kann? Der hat bestimmt auch sich gefürchtet. Der wusste halt nicht, wie es ausgeht. Aber wir wissen, wie es ausgeht. Und das Schöne ist, wir dürfen bei uns auch wissen, wie es ausgeht. Wenn wir mit Jesus losziehen, wenn wir tun, was er möchte, dann brauchen wir uns nicht fürchten. Dann wird es gut werden. Nicht gut in weltlicher Sicht. Ich meine, Paulus ist am Ende dann draufgegangen bei der Nummer. Also vielleicht, hoffentlich gehen wir nicht unbedingt drauf, aber es wird gut werden. Wir werden froh sein über den Weg, den wir gegangen sind. Der Vater muss Arbeiter senden in der Gemeinde. Und das ist unsere Sorge als Gemeinde. Und das muss aber auch unsere Sorge als einzelne Menschen sein. Deine und meine Sorge muss, wisst ihr, wir müssen uns nicht so sehr überlegen, was muss ich tun? Schaut mal, damals, als die Gemeinde da war, das war nicht so die große Frage, die sie bewegt hat. Auf jeden Fall war es nicht das, was Lukas hier schreibt. Das, was sie bewegt hat, war, dass sie Gott dienen wollten. Dass sie gebetet haben und gefastet haben. Dass sie sich unter Gottes Wort gestellt haben. Das, was sie gemacht haben. Den Plan, den muss Jesus geben. Den Ort, wo es hingeht. Die Aufgabenverteilung, die macht Jesus dann. Was wir machen, ist die Vorbereitung, die Lehre, das Gebet, den Dienst für den Herrn, das Fasten. So bereiten wir uns zu und so rüsten wir uns zu. Und dann wird der Heilige Geist uns Aufgaben offenbaren und dann wird er uns neue Wege führen, so wie damals. Und dann kommt die Aussendung. Nach weiterem Beten und Fasten legten sie ihn schließlich die Hände auf und ließen sie ziehen. Die Gemeinde ist so einmütig. Sie sehen das große Werk, was Gott ihnen gibt. Die sehen die riesige Ernte. Sie brennen für die vielen Menschen, die der Heilige Geist ihnen aufs Herz gelegt hat. Sie sehen, dass es im Römischen Reich so viele Städte gibt und die sind alle in diesem Heidentum gefangen. Die glauben an tausende Götter und laufen überall nach, jedem. Du musst immer aufpassen, dass du diesen Gott nicht beleidigst und den und dass du den zufriedenstellst und wenn du reist, musst du mit dem gut sein und so. Die ganze Zeit immer dieses Leben und sie sehen diese Menschen. Die Gemeinde sieht die Not und sie sagt, wir wollen, dass es besser wird. Wir wollen, dass Menschen geholfen wird und dafür braucht es Arbeiter, die in diese Ernte gehen. Und sie sind bereit, Barnabas und Saulus loszuschicken. Stellt euch das mal vor, also wenn Paulus heute leben würde und in unserer Gemeinde wäre, dann würden wir den doch niemals wegschicken. Also irgendjemand anders vielleicht, aber den doch nicht. Er kennt sich so gut aus, er bringt uns das so gut bei. Er weiß so viel, der hat immer irgendwie die richtige Antwort, wenn man Rat sucht. Wir würden den niemals wegschicken. Der muss doch bei uns bleiben, wir brauchen den doch. Aber die Besten, die senden wir in den Dienst aus. Wir schicken nicht die weg, die wir hier nicht brauchen. Wenn jemand hier nutzlos ist, warum soll der dann auf dem Missionsfeld nützlich sein? Also wer hier nutzlos ist, der wird auch dort nutzlos sein. Nein, wer sich hier bewährt hat, wer hier gebraucht wird, der ist nützlich. Und den kann man irgendwo anders hinschicken. Die Gemeinde gibt das Beste für den Dienst. So ähnlich war es ja hier in der Gemeinde auch. Der Heilige Geist hat Menschen ein Werk aufs Herz gelegt und mit Freuden habt ihr diese Menschen dann ausgesandt. Obwohl sie hier ja nützlich waren, obwohl man sie hier bräuchte vielleicht. Vielleicht muss man sagen, gerade weil man sie hier braucht, kann man sie wegschicken. Gerade weil sie hier nützlich sind, kann man sie wegschicken, weil dann werden sie dort auch nützlich sein. Und sie werden dort Licht sein, wo es gerade keines gibt. Und die Gemeinde hat es mit Gebet und Fasten gestartet, diese Aufgabe. Die haben losgelegt. Und wisst ihr, was ich so besonders finde? In wenigen Jahrzehnten wird das ganze Römische Reich aufgerüttelt sein. Die Christen sind Tagesordnungspunkt 1 irgendwann. Jeder Kaiser, der danach kommt, der muss sich um dieses Christenproblem kümmern, weil es riesige Probleme gibt, dass die Menschen auf einmal überall von diesem Jesus reden, dass da auf einmal eine Gruppe von Menschen gibt, die so ganz anders sind, die so gar nicht reinpassen in die Gesellschaft. Und ich will einfach nur ganz bewusst sagen, die Christen haben das ohne Gewalt gemacht. Keine Waffen waren im Spiel. Was die ganzen Feinde mit ihren Armeen nicht geschafft haben, das haben diese einfachen Leute einfach nur dadurch geschafft, dass sie von Stadt zu Stadt gezogen sind und von Jesus erzählt haben. Und das ganze Römische Reich wurde umgewälzt. Und jeder Kaiser musste sich mit ihnen plagen. Warum? Weil es das Werk Jesu war, weil er durch seinen Heiligen Geist gewirkt hat, weil er das gemacht hat. Das ist das Schöne, wenn wir uns gebrauchen lassen, dann macht das Sinn. Wenn wir das Werk starten, wenn wir losgehen, das zu tun, was der Heilige Geist uns, dir aufs Herz legt, dann wird sich was ändern, dann werden sich Sachen bewegen. Warum? Weil er das macht. Wisst ihr, damals, als Barnabas und Saulus losgezogen sind, gab es so schätzungsweise 200 bis 300 Millionen Menschen auf dieser Erde. Also auf der ganzen Erde schätzt man ungefähr 200 bis 300 Millionen. Im Römischen Reich ungefähr so 70 Millionen. Das war eine riesige Ernte. Und die Gemeinde hat diese Menschen gesehen. Die hat gesagt, diese Menschen, denen muss man helfen. Jemand muss das machen. Die brauchen Rettung, kein Geld oder sonst irgendwas. Die brauchen Arbeiter, die in die Ernte gehen. Heute haben wir nicht mehr 200 Millionen, sondern wir haben 8.000 Millionen Menschen auf dieser Welt. Über 8.000 Millionen. Die Ernte ist noch viel größer geworden. Es gibt noch viel mehr Menschen. Und dafür müssen wir nicht mal weit wegfahren. Wir wohnen neben diesen Menschen. Die Beispiele, die ich euch vorhin gebracht habe, davon gibt es unzählbar viele. Menschen, die genau Jesus brauchen, den wir haben, die dieses Licht brauchen, das wir haben. Das ist die Ernte. Menschen sind erschöpft und hilflos, die laufen in die Irre wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und Jesus sagt, die Ernte ist groß, aber es sind nur wenig Arbeiter. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er mehr Arbeiter auf seine Felder schickt. Was bleibt jetzt für uns? Also was bedeutet es für uns? Ich habe mir so zwei Sachen überlegt. Erstmal für die, die gehen, für die, die losziehen und weiter weggehen, für die wollen wir beten und fasten. Ich habe gesehen, dass heute das direkt auch das Thema ist. In dem Gebetsteil, der nachher kommt. Und das passt so gut. Das ist etwas, was die Gemeinde damals gemacht hat. Die hat gesagt, wir sehen die Not dieser Welt und wir schicken unsere besten Arbeiter dorthin und wir beten für die und wir kämpfen mit denen, damit es Licht gibt, wo es kein Licht gab. Wir wollen uns einsetzen für die. Wir wollen an die denken, jeden Abend. Nicht immer nur an unser Haus und an unser Auto und an unser Geld denken und an unsere Arbeit, sondern wir wollen die Menschen sehen, die in Deutschland leben, die im Osten leben, die hier um uns herum leben. Und wir wollen für diese Arbeit beten. Und dann als zweiten Punkt, wir wollen unseren eigenen Platz einnehmen. Diese Ernte, die Jesus einfährt, da sind alle seine Jünger beteiligt. Wir sind alle Arbeiter. Wir sind alle aufgerufen und begabt und befähigt. Das Erntefeld Jesu sind Menschen. Ich weiß nicht, manchmal haben, also wenn man mit Menschen redet, dann ist voll oft, glaube ich, das Problem, dass man sagt, ich weiß aber nicht, was meine Aufgabe ist. Was ist denn meine Aufgabe? Und wir wünschen uns irgendwie eine große Aufgabe und wir sehen dann hier sowas, eine Missionsreise oder sowas. Und das ist schön, wenn man sowas macht, aber wisst ihr, das Erntefeld Jesu sind einfach Menschen. Jeder Mensch, dem du begegnest, ist ein Erntefeld Jesu. Jeder Mensch, mit dem du zu tun hast. Schau dich um. Bete, dass der Heilige Geist dir Menschen aufs Herz legt und dann mach die Augen auf. Halte die Augen offen und du wirst merken, du wirst Menschen begegnen, die Trost und Hilfe brauchen. Und du kannst sie trösten, weil du weißt den, der wirklich trösten kann. Menschen, die Fragen haben, du hast die Antworten, weil du kennst die Antworten. Jesus ist der, der alle Weisheit hat. Das können Menschen sein aus deiner Familie, deine Kinder sogar. Das ist auch ein Erntefeld Jesu. Deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, deine Freunde, Menschen aus der Gemeinde, also Menschen, die hier sind, vielleicht auch Christen, auch die brauchen Hilfe. Die brauchen Trost und die müssen eingeladen werden, aber dann auch Menschen, die noch nie was von Jesus gehört haben. Dein Erntefeld müssen nicht 1000 Menschen sein, sondern dein Erntefeld ist vielleicht nur einer, aber einer ist schon genug. Und für den kannst du beten und das ist eine große Arbeit, die du tust. Und dann kannst du mit ihm reden, das ist noch eine größere Arbeit. Und dann kannst du mit ihm und für ihn leben, das ist noch ein größeres Werk, was du tust. Du kannst ein Arbeiter sein in dieser Ernte, genauso wie Barnabas und Saulus. Amen. Ich bitte euch, dass ihr aufsteht. Ich werde beten und dann gehen wir zum Gebetsteil noch über. Herr Jesus, du hast Arbeiter geschickt und die sind bis zu uns gekommen. Du hast Arbeiter geschickt und die sind in mein Leben gekommen und ich durfte dich kennenlernen und ich durfte belehrt werden und ich durfte lernen, mit dir zu leben. Ich danke dir dafür. Ich durfte lernen, dass du meine Sünden vergibst, Herr. Und so sitzen alle wir hier und jeder von uns ist dein Werk und du hast einen Arbeiter geschickt und dieser Arbeiter hat in jedem unserer Leben gewirkt. Herr, ich danke dir dafür, dass du einfache Menschen wie uns gebrauchen willst, um deine Arbeiter zu sein. Dass wir nicht besonders sein müssen und nichts Großes tun müssen, sondern dass wir einfach nur uns von dir gebrauchen lassen sollen. Dass wir sagen, Herr, ich bin bereit, ich will in deine Ernte gehen. Ich sehe die Menschen, die um mich herum sind. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns segnest als Gemeinde, dass wir so eine Gemeinde sind wie damals die Gemeinde in Antiochia, wo Menschen heranwachsen und gelehrt werden und fähig gemacht werden zu echten, starken Mitarbeitern in deinem Reich. Wo jeder von uns seinen Platz übernimmt, seine Aufgabe einnimmt und seine Aufgabe gut macht, damit du verherrlicht wirst und damit Menschen gerettet werden. Lass uns das sehen, Herr. Herr Jesus, ich bitte dich auch für die Gemeindegründungen. Ich bitte dich, dass du dort bist, dass du die Mitarbeiter segnest, die dorthin gegangen sind, dass du ihnen Stärke und Mut gibst, dass du ihnen Zuversicht gibst. Ich bitte dich, dass du sie Erfolge sehen lässt und dass sie sich freuen dürfen an ihrem Werk. Ich bitte dich, dass du da bist. Amen.